Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Dazu begrüßt sie heute Silke Hane. Hier geht's um europäische Wirtschaft und Sozialpolitik in den kommenden 25 Minuten. Wie soll der grüne Umbau Europas finanziert werden, fragen wir zum einen. Und was die Sozialpartner zum Vorstoß der EU für eine europaweite Mindestlohnregelung sagen. Darüber hinaus informieren wir Sie über den neuerlichen Stellenabbau bei Opel, ein Milliardenpaket für die Deutsche Bahn und das komplizierte finanzielle Geflecht zwischen den britischen Royals und dem britischen Staat. Die EU will bis 2050 klimaneutral werden. Das bedeutet, dass sie mehr oder weniger ihre komplette Wirtschaft umstellen muss. Ihre Pläne für die Finanzierung des Mammutprojekts hat sie heute Nachmittag vorgestellt, mit einem besonderen Schwerpunkt auf ein Programm für die Regionen in Europa, die von dem massiven Strukturwandel stärker betroffen sind als andere. Diese Unwucht will die EU mit einem Geldtopf ausbügeln, den sie Fonds für einen gerechten Wandel nennt. Das alles kann ich jetzt besprechen mit Peter Kapern in Straßburg. 1 Billion Euro soll nach dem Willen der EU in den grünen Umbau fließen. Herr Kapern, aus welchen Quellen soll dieses Geld denn kommen?
Also diese 1 Billion binnen 10 Jahren macht nach Adam Riese 100 Milliarden pro Jahr. Und insgesamt soll die Hälfte davon jeweils ungefähr aus dem EU-Haushalt kommen. Das heißt also, die EU-Kommission setzt sich das Ziel, einen größeren Anteil ihrer Haushaltsmittel bislang im Interesse des Kampfes gegen den Klimawandel einzusetzen. Das ist übrigens kein neues Ziel. Dieses Ziel hatte auch schon die alte EU-Kommission definiert. 25% des EU-Haushalts sollen also klimarelevant künftig ausgegeben werden. 115 Milliarden sollen weitere Finanzierungen der Mitgliedstaaten sein, weil viele Programme der EU, viele Strukturprogramme ja an eine Kofinanzierung aus den Mitgliedstaaten gekoppelt sind. Und dann sollen 280 Milliarden über die Europäische Investitionsbank gehebelt werden, indem die EIB privaten Investoren Garantien gibt und damit deren Neigung, in den Kampf gegen den Klimawandel zu investieren, gesteigert wird.
Da ist jetzt viel Konjunktiv zu hören gewesen. Das heißt also, die Finanzierung steht noch unter Vorbehalt.
Naja, das ist eben so auf der Seite der EU einerseits, weil das Geld, das die EU-Kommission ausgibt, immer von den Mitgliedstaaten bewilligt werden muss. Die EU hat nur relativ geringe Eigenmittel. Hier im Europaparlament wird übrigens jetzt auch die Forderung erhoben, dass im Zuge des Kampfes gegen den Klimawandel diese Eigenmittel drastisch erhöht werden durch eigene Steuereinnahmen beispielsweise. Von diesen Ideen halten die Mitgliedstaaten bislang relativ wenig. Also einerseits müssen die Mittel immer bewilligt werden, andererseits ist die Europäische Union auch eine demokratische Veranstaltung und die EU-Kommission kann nicht einfach verfügen, wie sie will, sondern sie muss sich dafür Mehrheiten im Parlament und unter den Mitgliedstaaten suchen. Und das ist der Prozess, der jetzt anläuft.
Eine recht konkrete Idee gibt es ja, wie gesagt, schon für einen regionalen Strukturhilfefonds. Angepeilt sind, dass der 100 Milliarden Euro verteilen kann, also ein Zehntel der Gesamtsumme. Muss man auch dahinter ein Fragezeichen machen?
Naja, ich weiß nicht, ob man dahinter ein Fragezeichen machen muss, aber auch in diesem Fall handelt es sich um einen Vorschlag der EU-Kommission, der erst noch die Zustimmung des Parlaments und der Mitgliedstaaten finden muss. 100 Milliarden in 10 Jahren, bis 2027, bis 2030 sogar 143 Milliarden. Davon 7,5 Milliarden frisches Geld der EU-Kommission, also mehr Geld, das die Mitgliedstaaten der EU-Kommission zur Verfügung stellen sollen. Und das ergibt dann eben wieder ein Gesamtvolumen von bis zu 50 Milliarden durch die Kofinanzierung, die wieder an diese Programme gekoppelt ist. Dazu gibt es Hilfen aus dem Programm InvestEU und außerdem soll es einen neuen Fonds zur Förderung öffentlicher Investitionen beispielsweise für neue Infrastrukturen geben. Macht zusammen 100 Milliarden bis 2027, wenn denn Parlament und Mitgliedstaaten dies so absegnen.
Das sind ja nun beides Töpfe, die EU-Gelder hebeln. Sie haben das beschrieben, also im Idealfall die EU-Investitionen so ein bisschen potenzieren, wenn ich das mal so sagen darf. Das macht die EU ja ganz gerne. Funktioniert das eigentlich auch, diese Hebelung?
Diese Hebelwirkung soll sogar ganz enorm sein. Sie soll ein Vielfaches in Bewegung setzen dessen, was die EU an Eigenmitteln da reinschießt. Es gibt ja ein Vorbild, das ist der sogenannte Juncker-Plan. Den hat die Juncker-Kommission, die vor reichlich 5 Jahren ins Amt gekommen ist, in Bewegung gesetzt, um damals die Wirtschaftskrise zu überwinden, neue Arbeitsplätze zu schaffen. Das ist ganz gut gelungen. Insgesamt ist 500 Millionen so in Bewegung geraten an Investitionen. Allerdings hat es auch immer wieder Kritik daran gegeben, dass die EU-Kommission die Effekte, die damit verbunden waren, ein wenig schön gerechnet hat, dass die Zahl der neu geschaffenen Arbeitsplätze in der Darstellung der EU-Kommission größer war, als das tatsächlich durch diesen Plan vonstatten gegangen ist. Aber insgesamt muss man sagen, ja, diese Hebelwirkung über die EIB insbesondere, die funktioniert. Wenn Privatunternehmen das Risiko ihrer Investitionen abgenommen bekommen, dann steigt deren Neigung zu investieren, sich zu engagieren, tatsächlich drastisch.
Peter Kapern aus Straßburg, danke. Und noch ein wirtschaftspolitisches Großprojekt ist die EU-Kommission heute angegangen, einen rechtlichen Rahmen für Mindestlöhne in allen EU-Ländern. Caroline Born.
In Luxemburg beträgt er knapp 12, in Bulgarien nicht einmal 2 Euro. Die Unterschiede beim Mindestlohn in den einzelnen Mitgliedstaaten der EU sind groß. Deswegen will die EU-Kommission auch keinen einheitlichen Mindestlohn, sondern länderspezifische Regelungen. Das Ziel von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen:
I want to ensure that work pays.
Ich möchte, dass sich Arbeit lohnt. In einer sozialen Marktwirtschaft sollte jeder Vollzeitbeschäftigte einen Mindestlohn verdienen, der einen angemessenen Lebensstandard ermöglicht.
Der Mindestlohn soll mindestens 60% des mittleren Einkommens betragen. In Deutschland wären das knapp 13 statt bisher gut 9 Euro. Der zuständige EU-Kommissar Nicolas Schmid ist der Ansicht, Deutschland zähle zu den Ländern, in denen der Mindestlohn nicht ausreiche, um vor dem Armutsrisiko zu schützen, ebenso wie Tschechien, Malta und Estland. Bereits 2017 hatte die EU in der europäischen Säule sozialer Rechte angemessene Mindestlöhne gefordert. Heute hat sie offiziell ihre Konsultationen mit den Sozialpartnern gestartet. Rechtlich betritt sie damit Neuland. Die Arbeitgeberseite steht einer europäischen Rechtsetzung zum Mindestlohn skeptisch gegenüber. Markus Beirer ist Generaldirektor vom europaweiten Arbeitgeberverband Business Europe und hält die Lohnfindung für eine nationale Aufgabe.
Es gibt keine europäische Kompetenz für Lohnsetzung, das ist explizit ausgenommen. Wir glauben auch nicht, dass europäische Rechtsetzung das richtige Instrument ist. Wir glauben eher, man sollte das machen über das sogenannte europäische Semester, über sogenannte länderspezifische Empfehlungen bei den Ländern, wo es notwendig ist.
Wo sich die Sozialpartner um Mindestlöhne kümmern würden, funktioniere es am besten, so Beyer weiter. Also wenn der Gesetzgeber sich nicht einmischt. So etwa in Dänemark und Schweden. Die Länder gelten als größte Gegner des Vorhabens. Denn in beiden skandinavischen Staaten ist, im Unterschied zu vielen Ländern im restlichen Europa, die Tarifbindung noch relativ intakt. Deswegen halten die Tarifparteien eine gesetzliche Regelung für überflüssig und fürchten einen Eingriff in ihre Tarifautonomie. Andere Gewerkschaften wie der DGB begrüßen den Vorschlag der Kommission und wollen bei der Konsultation auch eine Initiative zur Tarifbindung einfordern. Ähnlich sieht es die SPD, die schon im Europawahlkampf auf das Thema Mindestlöhne gesetzt hat. Gabriele Bischoff, Arbeitsmarkt- und sozialpolitische Sprecherin der SPD-Delegation im EU-Parlament.
Und deshalb glaube ich, wird es ganz wichtig, dass die Kommission eben nicht nur einen Vorschlag macht, um einen europäischen Rahmen für angemessene Mindestlöhne zu setzen, sondern dass sie gleichzeitig eine Doppelstrategie fährt und gleichzeitig Maßnahmen macht, um die Tarifpolitik in den Mitgliedstaaten zu stärken.
Für Bischoff ist der Mindestlohn ein Testfall, ob es tatsächlich zu einem sozialen Europa kommt oder bei Sonntagsreden bleibt.
Der Bericht aus Brüssel von Caroline Born. Als der PSA-Konzern 2017 Opel übernahm, hatte der Rüsselsheimer Autobauer noch fast 20.000 Beschäftigte in den deutschen Werken. Seitdem haben Tausende eingewilligt, Opel im Sinne der Wirtschaftlichkeit vorzeitig zu verlassen. Doch das Sparen geht immer weiter, wie heute bekannt wurde. Mischa Erhardt mit Einzelheiten.
Das Opel-Management und die Beschäftigtenvertreter haben sich zunächst auf den weiteren Abbau von 2.100 Stellen in den kommenden 2 Jahren verständigt. Im Gegenzug wird der Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen um 2 Jahre bis Juli 2025 verlängert. Wie bei den vergangenen Sparprogrammen soll der Abbau also über freiwilligen Programme wie Vorruhestandsregelungen, Altersteilzeit oder Abfindungen laufen. Der Stammsitz in Rüsselsheim soll durch Investitionen gesichert werden. So soll die Produktion zusätzlicher Varianten des Opel Astra in Rüsselsheim ab 2021 anlaufen.
Das ist eine umfangreiche Investition, mit der das Rüsselsheimer Werk langfristig gesichert ist, und zwar mindestens in einer Zweischichtauslastung,
sagt Opel-Sprecher Nico Schmidt. Konzernchef Michael Loscheller lobte die Vereinbarung als starkes Signal und eine deutliche Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit Opels. Autoexperte Ferdinand Dudenhöfer von der Universität Duisburg-Essen ist da skeptischer.
Bei PSA sieht es so aus, dass man bei Opel die Marke gekauft hat, um Autos zu verkaufen. Die Fahrzeuge sind auf PSA-Plattformen. Das heißt, Opel spielt da keine Rolle mehr. Und das kriegt man nur dann hin, um große Profite zu machen, wenn man radikal die Beschäftigten abbaut. Genau das macht Opel und verbrämt mit wolkenreichen Aussagen.
Vor 2 Jahren hatte der französische Peugeot PSA-Konzern Opel übernommen und seither auf Effizienz getrimmt. Fast 7000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben das Unternehmen in den vergangenen 2 Jahren verlassen. Mit dem nun beschlossenen weiteren Personalabbau wird sich die Zahl der Opel-Beschäftigten in Deutschland also innerhalb von 4 Jahren fast halbiert haben. Zwar schreibt Opel unter PSA wieder schwarze Zahlen, allerdings sinken Absatz und Marktanteile. Um ihre Position gegenüber der Konkurrenz zu verbessern, haben die Opel-Mutter PSA und der amerikanische Fiat-Chrysler-Konzern vor wenigen Wochen ihre Fusion besiegelt. Die neuerlichen Sparanstrengungen dürften auch vor diesem Hintergrund zu werten sein. Denn Beobachter gehen im Zuge des Zusammenschlusses davon aus, dass es mindestens in den Entwicklungsabteilungen beider Konzerne Überschneidungen gibt.
Also ganz sicher wird das eines der Synergiethemen sein. Das heißt, man wird also die Entwicklungszentren zusammenlegen wollen, wenigstens 2. Oder aber man wird eine stärkere Arbeitsteilung, wenn auch mit unterschiedlichen Standorten, herstellen. Aber Synergien heißen in dem Zusammenhang immer auch irgendwann Arbeitsplatzabbau,
sagte Christoph Schallast von der Frankfurt School of Finance and Management zu der geplanten Fusion. Ein Entwicklungszentrum des künftigen Großkonzerns befindet sich bei Opel in Rüsselsheim. Und auf den Opel-Stammsitz dürfte ein Großteil der nun beschlossenen Stellenstreichungen entfallen. Neben den mit dem Betriebsrat und IG Metall ausgehandelten 2100 Stellenstreichungen bis Ende 2021 kann Opel später in 2 Stufen um weitere 2000 Stellen schrumpfen. Insgesamt könnten also noch einmal über 4000 Stellen wegfallen. Wenn sich hierfür ausreichend Freiwillige zum Weggang bei Opel finden, kann sich im Gegenzug der Kündigungsschutz für die verbleibenden Beschäftigten um bis zu 4 Jahre, also bis 2029, verlängern.
Mischa Erhard über den nächsten Stellenabbau bei Opel. Gleise, Stellwerke, Bahnhöfe. Die Bahninfrastruktur in Deutschland braucht ein Update. Wie viel Geld für die Instandhaltung fließt, das regeln Bund und Deutsche Bahn in einem Vertrag. Die jüngste Fassung ist milliardenschwer und wurde heute unterzeichnet. Dieter Nürnberger.
Im vergangenen Jahr wurden 1500 Kilometer Gleise und beispielsweise auch 1600 Weichen erneuert und modernisiert. Diese Bilanz zog die Bahn Ende 2019. Es wurden insgesamt rund 11 Milliarden Euro verbaut. Knapp die Hälfte dieser Finanzmittel kam aus der LUV, der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung zwischen dem Bund und dem Bahnkonzern. Geld für die Bestandserhaltung des größten Schienennetzes innerhalb Europas. Die Bundesregierung hat aus Klimaschutzgründen viel vor mit der Bahn, weshalb die Finanzmittel der LUV in den nächsten 10 Jahren auf einen Rekordwert steigen werden. 86 Milliarden Euro für ein Jahrzehnt, weshalb Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, CSU, heute Mittag auch von einem historischen Tag spricht.
Das sind 54% mehr als bei der vorhergehenden Vereinbarung. Die 20er Jahre stehen unter dem Motto »Machen, jetzt«. Es wird das Jahrzehnt der Schiene.
Das deutsche Schienennetz gilt als veraltet und modernisierungsbedürftig. Durch die Mittel aus der neuen Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung sollen beispielsweise auch rund 2000 Bahnbrücken saniert werden. Die lange Laufzeit von 10 Jahren soll zudem mehr Planungssicherheit für die Bauprojekte bringen. Bahnchef Richard Lutz.
Infrastruktur ist die Grundlage nicht nur für Wachstum und Verkehrsverlagerung, was wir uns alle wünschen, sondern eben auch für gute Betriebsqualität und hohe Pünktlichkeit. Und die jetzt zu unterzeichnende Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung, die dritte, ist dafür das perfekte Fundament.
Und obwohl die neue Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung das größte Modernisierungsprogramm in der Geschichte der Bahn AG einleiten soll, könnte die Summe nach Ansicht vieler Experten trotzdem zu gering sein. So spricht in einer ersten Reaktion der Lobbyverband Allianz pro Schiene von einem Fortschritt, nicht aber von einem Durchbruch für den Schienenverkehr. Ähnlich äußert sich Raimund Klinkner, Präsidiumsvorsitzender des Deutschen Verkehrsforums. Dass mehr in die Schienen investiert werden soll, ja, aber
das sprichwörtliche Glas ist jetzt nicht mehr halb leer. Es ist sogar etwas mehr als halb voll. Es muss aber weiterhin nachgegossen werden.
Kritiker verweisen zudem darauf, dass der Schienensektor selbst einen hohen Betrag der neuen Rekordsumme erwirtschaften muss, nämlich 31 der 86 Milliarden Euro. Unter anderem aus Gebühren der Eisenbahnunternehmen für die Nutzung der Gleise, die sogenannten Trassenpreise. Damit verschärfe sich der Renditedruck auf das Schienennetz. Sinkende CO2-Emissionen im Verkehrssektor, eine Verdopplung der Fahrgastzahlen bis 2030, ein sicheres und verlässliches Unternehmen Deutsche Bahn. Inzwischen mehren sich die Stimmen, dass diese politische Zielsetzung allein mit mehr Geld nicht zu stemmen ist. Vor allem die Opposition im Bundestag fordert nun auch strukturelle Reformen, etwa eine Trennung von Netz und Betrieb. Im Frühjahr will Bundesverkehrsminister Scheuer dazu einen Bahngipfel mit allen Beteiligten veranstalten.
Informationen von Dieter Nürnberger. Der Teilrückzug zweier britischer Königshausmitglieder von ihren royalen Pflichten hat in den ersten Tagen des Jahres viele Fragen aufgeworfen. So viel steht seit gestern Abend immerhin fest: Die britische Monarchie wird nicht daran zerbrechen, dass Duke und Duchess of Sussex bald nur noch Teilzeit-Royals sein wollen. Die Queen hat Harry und Meghan ihren Segen dafür gegeben. Unter anderem geht es den beiden ja darum, nicht länger von Steuergeldern abhängig zu sein. Doch die Entflechtung von öffentlichen Mitteln ist ein komplexes Unterfangen. Friedbert Meurer über die Krone und die Kohle.
The Royal Wedding. Die Hochzeit Prinz Harrys mit Meghan Markle in Windsor war ein großes Ereignis. 100.000 Menschen säumten den Straßenrand und jubelten dem Paar zu. Die Hochzeit wurde damals von den Royals selbst bezahlt und kostete 2 Millionen Pfund. Das war aber nur ein Teil der Rechnung. Es war das Jahr nach den Terroranschlägen von London und Manchester. Security, Wachpersonal und Bodyguards kosteten damals weitere 30 Millionen Pfund. Diese Summe bezahlte der Steuerzahler. Wenn es um die Frage nach den Kosten geht, die die Royals verursachen, ist die Berechnung oft nicht ganz einfach. Prinz Harry und seine Frau Meghan wollen künftig auf Steuergelder verzichten. Damit meinen sie das Geld, das ihnen jährlich aus dem sogenannten Sovereign Grant zusteht. Sovereign Grant beinhaltet staatliche Gelder für die Monarchie. Aus diesem Topf bekommt das Paar geschätzt 2 Millionen Pfund, also etwa 2,3 Millionen Euro. Dieses Geld werden sie durch eigene Einnahmen ersetzen müssen. Es gibt noch eine zweite Einnahmequelle, die aber nicht als staatlicher Zuschuss gilt. Prinz Charles besitzt die Duchy of Cornwall. Dieser Immobilienbesitz umfasst 2% der Fläche Cornwalls. Der Gewinn daraus betrug zuletzt 25 Millionen Pfund. Harry erhält einen beträchtlichen Anteil davon. Nicht alle sind der Meinung, dass er das Geld behalten darf. Übrigens Charles offenbar selbst auch nicht. Hinzu kommt, dass aus dem Sovereign Grant, dem Topf mit den Steuergeldern, fast 3 Millionen Euro extra bewilligt wurden, um Frogmore Cottage für Harry und Meghan zu renovieren. Das ist das Wohnhaus der beiden im Park von Schloss Windsor. Harry wird vielleicht künftig Miete für das stattliche Cottage zahlen müssen. Die schwierigste Frage lautet: Wer zahlt für die Sicherheit des Paars? Allein in Kanada waren zuletzt 6 Bodyguards im Einsatz. 4 weitere befanden sich immer auf dem Hin- oder Rückflug. Das alles wird von Scotland Yard bezahlt, kommt also auch aus Steuergeldern. Auch das ist ein Streitpunkt. Aber dadurch, dass Prinz Harry und Meghan Markle künftig nicht mehr sogenannte Senior Members der Royals sind, hochgestellte Mitglieder, dürfen sie künftig das tun, was sie bisher nicht durften: Geld verdienen. Bislang galt der Grundsatz, royale und kommerzielle Welt sind streng zu trennen. Die Frage lautet trotzdem, wofür und wie die beiden ihre Marke Sussex wirklich zu Geld machen dürfen. Das alles sorgt wieder für Diskussionen, ob die Royals ein Gewinn- oder Verlustgeschäft für Großbritannien sind. Die auf Marken spezialisierte Beratungsfirma Brand Finance hatte zuletzt behauptet, für jedes Pfund, das man in die Royals investiert, bekommt Großbritannien dank des Werbeeffekts 25 Pfund wieder zurück.
Da klingeln nicht nur die Glocken, sondern auch die Kassen. Friedbert Meurer berichtete aus London. Bevor China und die USA morgen ein erstes Teilabkommen in ihrem Handelsstreit unterzeichnen, sendet Washington ein Signal der Entspannung. China sei doch kein Währungsmanipulator, hieß es heute. Die Reaktion aus China hat Steffen Wurzel.
中国本来就不是 China manipuliert seine Währung nicht. Das betonte der Sprecher der Staats- und Parteiführung Geng Shuang heute nochmal. Die Ankündigung der USA, den Manipulationsvorwurf offiziell zurückzuziehen, entspreche also ganz einfach den Fakten und auch der Meinung der internationalen Staatengemeinschaft. China werde auch künftig verantwortungsvoll handeln in Sachen Währung und den Yuan-Wechselkurs nicht als wirtschaftspolitisches Werkzeug nutzen, sagte Geng in Peking. Stattdessen solle der Yuan-Wechselkurs künftig noch stärker durch Angebot und Nachfrage zustande kommen. Was Chinas Außenamtssprecher damit indirekt aber auch sagte, noch bildet sich der Kurs des chinesischen Yuan eben nicht frei am Markt, stattdessen wird er nach wie vor von der kommunistischen Staatsführung zumindest teilweise politisch bestimmt. Ein Kernvorwurf der US-Regierung und anderer Staaten gegenüber China bleibt damit bestehen. Dennoch, die Volksrepublik offiziell als Währungsmanipulator zu bezeichnen, das sei von Beginn an falsch gewesen, sagen heute auch viele Analystinnen und Analysten. So auch Wang Tao, China-Chef-Volkswirtin der schweizerischen Großbank UBS.
The currency manipulator label was not a reasonable label to start with, and now I think the removal.
Dass dieser Vorwurf nun fallen gelassen wird, ist zwar eher symbolisch, der Schritt dürfte aber auch zu einem dieses Jahr recht stabilen Wechselkurs zwischen US-Dollar und chinesischem Yuan führen. Dass die US-Regierung den Währungsvorwurf gegenüber China gerade jetzt fallen lässt, dürfte kein Zufall sein, sondern vielmehr ein politisches Zeichen des guten Willens gegenüber der Staats- und Parteiführung in Peking. Denn morgen Abend, deutscher Zeit, wollen beide Seiten in Washington ein erstes Teilabkommen unterzeichnen. So soll der seit fast 2 Jahren schwelende Handelskonflikt entschärft werden. In Chinas staatlich gelenkten Medien spielt das Ereignis heute noch keine große Rolle. Auch Regierungssprecher Geng Shuang wollte heute nichts zum Teilabkommen sagen. Übermorgen wisse man mehr, sagte er bei der Pressekonferenz in Peking sinngemäß.
Der Bericht von Steffen Wurzel aus Shanghai. Damit kommen wir zu den Infos von der Börse und Konrad Busen ist uns aus Frankfurt zugeschaltet. Wie blicken denn die Anleger einen Tag vor der Unterzeichnung des ersten Teilabkommens auf diesen US-chinesischen Handelskonflikt?
Naja, grundsätzlich schon positiv, aber der deutsche Aktienindex DAX, der hat sich auch eher, ich sag mal, abwartend verhalten. Heute pendelte den ganzen Tag lang um den Schlusskurs von gestern Abend herum und steht jetzt ja fast genau auf diesem Schlusskurs von gestern Abend bei 13.450 Punkten.
China ist kein Währungsmanipulator mehr. Dafür steht jetzt plötzlich die Schweiz unter verschärfter Beobachtung der USA.
Ja, die Amerikaner führen eine Liste mit Ländern, bei denen die US-Regierung sich Gedanken macht, ob diese Länder nicht mithilfe ihrer Geldpolitik die Währung drücken, um die Exportwirtschaft des Landes wettbewerbsfähig zu halten. Die Liste heißt in der Finanzwelt Currency Manipulator Watchlist. Deutschland ist schon längst drauf, auch Irland, Japan, Südkorea und nun auch wieder die Schweiz, wo ja die Nationalbank immer wieder mal am Devisenmarkt interveniert, damit der Franken nicht allzu stark aufwertet. Wegen der Aufmerksamkeit der USA könnte die Schweizer Nationalbank das künftig etwas vorsichtiger tun, so spekuliert man nun an den Märkten. Deswegen hat der Kurs des Schweizer Franken heute auch kräftig angezogen.
Wir sind ja schon beim Währungsmarkt. Was macht der Euro?
Gegenüber dem Dollar bewegt er sich kaum, steht wie gestern Abend auch etwas über einem Dollar 11. Die Umlaufrendite der deutschen Staatsanleihen heute hat die Bundesbank sie mit minus 0,22% berechnet. Und die Unze Feingold im Moment bei 1.543,44 $. Das ist 6,46 $ billiger als gestern um diese Tageszeit.
Schauen wir jetzt noch auf Unternehmen. Der Stahlhersteller Salzgitter muss 200 Millionen Euro abschreiben. Wie reagieren auf diese Nachricht die Anleger?
Massiv mit Aktienverkäufen. Der Kurs der Salzgitter AG minus knapp 12%. Die Abschreibung war deutlich höher als alles, was bisher von der Salzgitter AG in Aussicht gestellt worden war. 250 bis 280 Millionen Euro Verlust im Geschäftsjahr 2019. Das ist jetzt heute mitgeteilt worden. Bisher hatte Salzgitter von einem Verlust im mittleren zweistelligen Millionenbereich gesprochen, also viel, viel weniger angenommen.
Wir drehen die Schleife zurück in die USA. Dort kommt die Bilanzsaison jetzt in Fahrt. Den Anfang machen die Großbanken.
Ja, vor allem JP Morgan und die Citigroup toppen die Markterwartungen. Sie haben ein starkes Investmentbanking, das ist im Bereich Anleihen, vor allem aber auch im Aktienhandel und bei Neuemissionen stark gelaufen. Wells Fargo, die dritte US-Großbank, die hat hohe Kosten für Rechtsstreitigkeiten und deswegen gibt dieser Aktienkurs heute nach.
Börseninformationen von Konrad Bosen aus Frankfurt. Vielen Dank. Wirtschaft und Gesellschaft ist damit vorbei. Gleich im Deutschlandfunk Kultur heute unter anderem mit dem Unwort des Jahres als Thema, dazu das Interview mit der Schriftstellerin Julie C. Damit gute Unterhaltung. Danke fürs Zuhören. Tschüss.